In Wittenberg gibt es kaum ein Haus, das keine Geschichte zu erzählen hätte. An beinahe jeder Fassade prangt eine Tafel, welche Persönlichkeit dort geboren oder gestorben ist, wer in diesem Gebäude gelebt oder was an jenem Ort geschrieben oder geschaffen wurde.
Zum einen muss man sagen, dass die Zeit um 1500 natürlich europaweit eine Zeit des Aufbruchs und des Umbruchs war, der Entdeckung, der Erfindung, ja, auch des künstlerischen Umbruchs. Ein neues Menschenbild entwickelte sich. Und Wittenberg war als kleine Stadt dann mittendrin, weil Kurfürst Friedrich der Weise Wittenberg als Residenzstadt ausbauen wollte. Deswegen gründete er eine Universität, also damit auch ein geistiges Zentrum. Wittenberg zu der Zeit hatte relativ wenige Einwohner, vielleicht 2000, etliche 100 Studenten. Ja, und erlebte doch im 16. Jahrhundert eine unheimliche Blüte.
Erklärt die Kunsthistorikerin Marlies Schmidt. Friedrich der Weise oder Friedrich der Dritte von Sachsen war ein fortschrittlicher Landesherr, ein Förderer der Wissenschaft und der Kunst. Die damals moderne Strömung des Renaissance-Humanismus konnte sich an seiner 1502 gegründeten Universität frei entfalten. Das zog viele Gelehrte und Freigeister an, den berühmtesten Einwohner der Stadt, Martin Luther, verschlug es jedoch eher zufällig nach Wittenberg. Der junge Mönch sollte 1508 einen Mitbruder in der universitären Lehre vertreten.
Luther ist die zentrale Figur. Luther hat sehr viele Schriften verfasst. Die wollten ja gedruckt werden. Das zog dann also nach sich, dass sehr viele Drucker sich hier in Wittenberg niederließen. Dieses Druckereiimperium entstand. Wittenberg als bedeutender Verlagsort des 16. Jahrhunderts strahlte natürlich auch aus. Das zog dann wieder andere Gelehrte nach Wittenberg.
Als Martin Luther in Wittenberg eintraf, soll er enttäuscht gewesen sein von dem kleinen Städtchen mit seinen einfachen Fachwerkhäuschen, das so gar nicht wie eine Residenzstadt wirkte. Doch mit zunehmender Bedeutung änderte sich auch das Stadtbild. Friedrich der Weise selbst ließ ein Schloss und die berühmte Schlosskirche errichten, an deren Tür Martin Luther 1517 seine Thesen anschlug und damit die Reformation einleitete. Das brachte Wittenberg den Beinamen Rom der Protestanten ein. 1505 holte sich der Fürst Lukas Cranach aus dem fränkischen Kronach, der sich zu diesem Zeitpunkt in Wien aufhielt, als Hofmaler nach Wittenberg. So Kunsthistorikerin Marlies Schmidt und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Cranach Stiftung.
Es gab Kunsthistoriker vor einigen Jahrzehnten, die noch gesagt hätten, wenn Cranach in Wien geblieben wäre, wäre er vielleicht noch der bedeutendere geworden. Weil die Wiener Frühwerke natürlich von einer unheimlichen malerischen Kraft sind. Ja? Aber natürlich ist er durch Wittenberg immer mit der Reformation verbunden.
Lukas Cranach malte die Größen seiner Zeit und illustrierte bedeutende Schriften. Zunächst wohnte Cranach mit seinen Gesellen im Schloss. 1512 erwarb er zwei Häuser am Markt und zog mit seiner Familie und Werkstatt dort ein.
Er hatte eine herausragende Stellung als Hofmaler, gut bezahlt. Dann hat er ja in der Gemeinde auch mitgewirkt als Bürgermeister, Kämmerer, Ratsherr. Also hat sich dort unheimlich eingebracht. Und wenn man Geld hat, ist man immer auch in der Gruppe der Menschen, die mitregiert.
Eva Löber, 30 Jahre Vorsitzende der Cranach Stiftung, steht in einem langen, schmalen Hinterhof, der von hohen Renaissance-Fassaden umschlossen wird. Rotes Weinlaub hängt in Kaskaden über die Mauer des Nachbarhauses, in der Mitte plätschert ein Brunnen. In den Häusern Mark 3 und 4 befindet sich heute eine Dauerausstellung über die Cranach-Familie sowie im Erdgeschoss ein Museumslädchen. Der Hof am Markt 4 ist einer von zwei Cranach-Höfen in Wittenberg.
Ja, das sind zwei komplette Hofanlagen, die dem Maler, dem Reformationsmaler, kann man sagen, Lukas Cranach, dem Älteren und dem Jüngeren, gehört haben. Lukas Cranach, der Jüngere, ist hier an dem Ort zum Beispiel geboren.
Dass die Cranach-Höfe heute eine bundesweite Marke sind, daran hat Eva Löber großen Anteil. Sie war Mitglied einer evangelischen Friedensgruppe um Pfarrer Friedrich Schorlemmer, die Missstände in der DDR anprangerte, unter anderem den Verfall der Wittenberger Altstadt. Der Name Cranach war im Gegensatz zu Luther damals nur wenigen ein Begriff.
Das war ein ganz schwieriger Weg, überhaupt den Namen Cranach bekannt zu machen. Und die künstlerische Tradition hatte hier keinen Ort. Das war eigentlich die mühseligste Aufgabe, zu sagen, was hat Cranach hier gewirkt und was ist seine Rolle in der Kunstgeschichte. Ja? Und darauf hinzuweisen und zu sagen, also was machen wir hier mit unserer Kulturgeschichte? Ja? Ist sie uns so viel wert, dass wir sie fallen lassen?
Denn für die Häuser, in denen Lukas Cranach der Ältere und sein Sohn gelebt und gearbeitet hatten, sah es zu DDR-Zeiten nicht gut aus. Sie sollten abgerissen werden. Wie desolat ihr Zustand war, wurde erst bei einem Blick in die Hinterhöfe klar.
Beide Cranach-Häuser hatten dann eine Fassade, die einigermaßen ansehnlich war. Sie lagen an der Rennstrecke der Touristen zwischen Schlosskirche und Lutherhaus. Also von außen war es nicht einsehbar. Es waren auch nur noch die Vorderhäuser bewohnt. Und die Hinterhäuser waren alle nicht mehr bewohnt. Und hier unten war ein Friseursalon und eine Tordurchfahrt gab es nicht. Die war die Ofenabteilung des Kaufhauses nebenan.
Aus der Zeit Ende der 1980er Jahre ist ein Foto aus dem Kranachhof in der Schlossstraße 1 zum Sinnbild des Verfalls, aber auch der Auflehnung von Wittenberger Bürgern gegen die Vernachlässigung ihrer Altstadt geworden. Zu sehen sind zwei bröckelige Fassaden, Gras baumelt aus der Dachrinne, Dachziegel rutschen, Fachwerkbalken hängen durch. Zwischen zwei Fenstern ist ein Transparent angebracht, auf dem steht: Wo Häuser verkommen, verkommen auch Menschen. 3 Jahre hatten die Aktivisten bereits auf den Erhalt der Kranachhöfe gedrungen. Im November 1989 kam der Stein endlich ins Rollen, so Eva Löber.
Ja, wir haben ja auch Friedensgebete hier in den Kirchen gemacht. Und bei jedem Friedensgebet ist eine Forderung oder eine Vision zur Veränderung vorgestellt worden. Und der 7. November war eben für die Kranachhöfe gedacht.
An diesem Tag bildete sich auch eine Unterstützergruppe für die Kranachhöfe. Während sich andere ostdeutsche Bürgerinitiativen im Denkmalbereich erst noch bilden mussten, konnten die Wittenberger sofort nach dem Mauerfall einen Verein gründen und erste Fördergelder beantragen. Ursula Schirmer, Pressesprecherin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, hat das Projekt von Beginn an begleitet. Der Denkmalschutz brauche engagierte Bürger und die Kranachhöfe seien dafür ein besonders gutes Beispiel.
Zum einen sind die Kranachhöfe eines der ersten Förderprojekte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nach Öffnung der Grenzen in Sachsen-Anhalt gewesen. Und das lag daran, dass es dort einen so engagierten Verein gegeben hat, die Stiftung Kranachhöfe, die sich auch schon in Vorwendezeiten da wirklich sehr stark engagiert haben. Die Stiftung Kranachhöfe, der e.V., ist wirklich einer derer, die über alle Zeiten und alle Sanierungsschritte hinweg diese Objekte auch weiterhin in guter Hand haben und gut betreuen und mit ganz vielen unterschiedlichen Nutzungsideen auch so ein bisschen dem Geiste Kranachs nacharbeiten.
Mit Eva Löber und Kunsthistorikerin Marlies Schmidt trete ich aus der Toreinfahrt von Markt 4 hinaus auf den Marktplatz von Wittenberg. Eine Bimmelbahn für Touristen rumpelt vorbei, 2 Häuser weiter geht es wieder durch einen Torbogen hinein in den Hof der Schlossstraße 1. Im Vorderhaus gibt es heute wie im 16. Jahrhundert eine Apotheke. Nur 4 Jahre nach seinem Einzug verkaufte Lukas Kranach der Ältere die Häuser am Markt wieder und erwarb das Haus auf der Schlossstraße 1, damals das größte Wittenberger Grundstück in privater Hand, so Kunsthistorikerin Marlies Schmidt.
Dieses große Grundstück bot ja viele Möglichkeiten. Ja, er konnte seinen Werkstattbetrieb vergrößern, er konnte hier auch bauen. Auch die Gebäude sind ja im Zuge des 16. Jahrhunderts entstanden und immer auch wieder überformt worden. Und dann war natürlich auch schon ansässig die Wittenberger Apotheke. Und Apotheke hieß für ihn auch direkter Zugang zu Farben, zu Papier, zu seinen Rohstoffen.
Der Hof der Schlossstraße 1 ist weitläufig. Auf dem Pflaster stehen Tische und Stühle zum Verweilen. Ein Röhrwasserbrunnen brachte schon zu Lebzeiten Lukas Kranachs frisches Wasser vom Land in die Stadt. Stattliche Kastanien spenden Schatten. Im Vorderhaus mit dem markanten außenliegenden Treppenturm können Touristen heute in den einstigen Wohnräumen der Familie Kranach übernachten. Im Ostflügel und Südflügel der ehemaligen Werkstatt Kranachs befindet sich eine Jugendkunstschule mit historischer Druckwerkstatt. Dort können Kinder während der Schulzeit oder in ihrer Freizeit künstlerische Techniken erlernen und ausprobieren. Die Einrichtung der Jugendkunstschule bzw. der Malschule, wie über dem Eingang steht, war dem Verein besonders wichtig, sagt Eva Löber energisch.
Es gibt ja 2 Punkte, die da wichtig sind. Zum einen, dass Kranach natürlich ausgebildet hat. Aber das Zweite ist ja, dass wir unbedingt etwas an unsere junge Generation weitergeben müssen. Kunst ist ein Medium, wo man Kreativität fördert. Und in dieser Gesellschaft braucht man wirklich Kreativität. Das hat auch den Vorteil, dass man mit der Kunst lernen kann, dass Unterschiedlichkeit eine Bereicherung ist.
Die Kranachhöfe sind heute ein gefühlvoll restauriertes Refugium, ein Ort der Stille und der Kunst, an den man sich vor dem Innenstadttrubel zurückziehen kann. Doch bis dahin war es ein langer und anstrengender Weg.
Wir sind 1993 vom Markt 4 hier eingezogen, in das unsanierte Haus, damit drüben Baufreiheit besteht.
Schildert Eva Löber, die 3 Jahrzehnte die Geschicke der Höfe maßgeblich mitbestimmt hat.
1998 war es dann fertig, dann sind wir wieder zurückgezogen. Und dann ging es hier mit der Malschule weiter. Wir haben 2000 den Südflügel eingeweiht und in einem zweiten Schritt sind dann die beiden Seitenhäuser bis 2002. Also dann war die Malschule eigentlich erst komplett. Dann ist es weitergegangen, wieder im Markt 4. Ja, der zweite Bauabschnitt, der ist dann 2007 eröffnet worden. Das Hinterhaus und der zweite Seitenflügel. Dann haben wir von 2005 bis 2009 hier an der Herberge gearbeitet.
Eva Löber und ihre Mitstreiter brauchten einen langen Atem. Nicht nur für die jahrelange Sanierung der insgesamt 9 Gebäude, auch die Finanzierung war alles andere als ein Selbstläufer. Knapp 13 Millionen Euro hat die Sanierung beider Höfe gekostet. Das Geld kam aus öffentlichen Töpfen sowie aus privaten Spenden und von Stiftungen wie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 10% musste die Stadt Wittenberg als Eigenanteil zuschießen.
Trotzdem ist es für die Stadt auch ein 10%iger Eigenanteil immer ein Teil, den man weggibt, den ein anderer nicht bekommen kann. Also es gab immer Streit um die Baumittel und die ganzen Bauphasen waren also keine besonders nette Zeit.
Doch die Stadt habe sich immer zu den Kranachhöfen bekannt, sagt Jochen Kirchner. Der studierte Gebiets- und Stadtplaner kämpfte Ende der 80er Jahre an der Seite von Eva Löber für den Erhalt der Höfe und ist heute Bürgermeister von Wittenberg. Allein der Kauf der Höfe für 5 Millionen D-Mark sei für die Stadt kurz nach der Wende ein enormer Kraftakt gewesen.
Es gab den politischen Willen, das auch zu tun, was für Anfang der 90er Jahre ja auch schon bemerkenswert war. Sanierungsbedürftige Häuser zu kaufen, wo man wusste, da ist noch viel Geld reinzustellen. Man wusste nicht genau, wie viel. Man wusste vielleicht auch nicht bis zum Schluss, was für Nutzung reingehen. Und dennoch gab es eine große Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung für den Erwerb.
Wie die Kranachhöfe genutzt werden sollten, das war für den Verein um Eva Löber unstrittig. Ein Ort der Kunst und der künstlerischen Bildung, ganz im Geiste Kranachs mussten sie sein. Um dieses Ziel deutlich zu machen, haben auch während der Bauzeit immer schon Veranstaltungen stattgefunden. So etwa wurden die ersten Kurse der Malschule unter freiem Himmel durchgeführt. Das hat für eine hohe Akzeptanz und Bekanntheit der Höfe in der Öffentlichkeit gesorgt, resümiert Jochen Kirchner.
Die haben inzwischen einen sehr hohen Stellenwert, weil es über die vielen Jahre gelungen ist, die Bevölkerung mit zu motivieren, dass sie sich jetzt identifizieren mit ihrer Altstadt und insbesondere auch mit den Kranachhöfen, weil es eben nicht nur eine klassische Sanierung war, sondern das war immer gepaart auch mit kulturellen, künstlerischen und sonstigen Aktivitäten.
Der größte Teil der Arbeit ist geschafft. Fast alle Häuser sind saniert und ihre Nutzung etabliert. Das war Anlass für Eva Löber, sich nach 3 Jahrzehnten als Vorstandsvorsitzende der Kranach-Stiftung zurückzuziehen. Die Kranach-Stiftung wurde 1994 zusätzlich zum Förderverein gegründet und betreibt die Höfe. Für ihre unermüdliche und beharrliche Arbeit zur Rettung des Denkmals erhielt Eva Löber im Oktober den Friedrich-Schinkel-Ring des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, die höchste deutsche Auszeichnung im Denkmalbereich. Eine gute Wahl finden Ursula Schirmer von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Wittenberger Bürgermeister und ehemalige Weggefährte Eva Löbers Jochen Kirchner.
Ich glaube, sie ist bis heute so ein Hansdampf in allen Gassen mit vielen Ideen, mit vielen Kontakten, mit großer Überzeugungskraft.
Also der Verein ist unheimlich engagiert und unheimlich rührig und das liegt insbesondere auch an der Person Eva Löber. Man muss einfach sagen, sie hat ihr Leben in Zusammenhang gestellt mit der Entwicklung der Kranachhöfe. Also wenn das den Höfen nicht gut ging, dann ging es ihr nicht gut. Sie hat das eben nicht als Job oder als Arbeit betrachtet, sondern als Berufung.
Im Frühjahr dieses Jahres wurde Stefan Kretschmer zu ihrem Nachfolger als Vorstandsvorsitzender der Kranach-Stiftung gewählt. Seine Hauptaufgabe besteht zurzeit darin, die Kranachhöfe mit ihren kulturellen und touristischen Angeboten durch die Corona-Krise zu manövrieren.
Wenn man sich überlegt, dass die Stiftung und die Höfe 5 Standbeine haben, 5, und alle 5 Standbeine waren von Corona betroffen. Das Lädchenladen zu, Museum, Ausstellung zu, Jugendkunstschule mit Kindern, wo wir ja ganz viele Grundschulen betreuen, und im Nachmittagsbereich Projekte zu, Hotel zu und alle Feste auch noch zu. Also 5 Branchen gut aufgestellt, die Stiftung. Alle zu. Und wie sind sie dann durchgekommen? Wir sind da noch nicht durchgekommen. Wir sind noch in Corona, wir haben wieder auf, aber wir haben die Lasten der letzten 1,5 Jahre bis jetzt nicht aufarbeiten können. Das kann man auch so ehrlich sagen.
3 Festangestellte halten den Betrieb der Höfe am Laufen. Aber ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre die Arbeit nicht zu stemmen. Sie organisieren Veranstaltungen, übernehmen die Aufsicht in den Ausstellungen und halten das Museumslädchen offen. So wie Hannelore Querner.
Wir haben offen von 10 bis 17 Uhr und eine Schicht, sag ich mal, geht von 10 bis 14 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Und das teilen wir uns dann untereinander auf, so wie wir Zeit haben, wie wir gerne möchten und dann klappt das.
Ein letztes Gebäude der Kranachhöfe ist noch nicht saniert. Und die Zeit drängt. Man sieht es dem Westflügel der Schlossstraße 1 nicht auf den ersten Blick an. Aber, warnt Bürgermeister Jochen Kirchner,
dass Handlungsbedarf besteht, liegt insbesondere darin begründet, dass die Renaissance eine Westwand sich nach vorne neigt. Und die müsste jetzt stabilisiert werden. Und der Holzzustand der Tragwerkshölzer ist eben auch nicht so, dass der noch lange sozusagen das Gebäude hält. Sicherlich doch noch ein bisschen, aber wir müssen da jetzt ran.
Das langgezogene zweistöckige Fachwerkgebäude mit einem offenen Bogen, der seitlich auf einer Holzsäule steht, schmiegt sich an die Mauer zum Nachbarhof. Die Lehmgefache leuchten in hellen Gelb- und Blautönen. Ein Graffiti-Projekt der Malschule, das eigentlich nur einen Sommer lang die Fassade zieren sollte, bis zum Baubeginn. Doch der lässt nun schon seit einigen Jahren auf sich warten. Warum?
Das lag insbesondere daran, dass wir bisher nicht in der Lage waren, die finanziellen Mittel aufzubringen. Also es sind ungefähr 2 Millionen, die wir quasi nochmal investieren müssten. Davon 1,5 Millionen klassisches Baugeld sozusagen für die Konstruktion. Dann sind Planungskosten, Vorbereitungskosten erforderlich, wofür jetzt ja auch gesammelt wurde, wofür sehr dankbar sind, dass das die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sozusagen zum Spendenobjekt erklärt hat.
Alle Verantwortlichen hoffen, dass nun wieder Schwung in die Sanierung des Westflügels kommt. Das Gebäude stammt, so Jochen Kirchner, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert.
Der ist dann nochmal ganz stark überformt worden, und zwar 1650 als Fachwerkbau. Und dann nochmal verändert worden 1799. Also so wie es jetzt steht, ist Spätbarock von 1799.
Die unteren Räume, die wohl früher mal einen offenen Bogengang mit Kreuzgewölben gebildet haben, werden als Abstellmöglichkeit genutzt. In einem Raum unterhält jemand eine historische Farbenwerkstatt, im nächsten sind die Leihfahrräder der Kranach-Herberge eingeschlossen. Das Haus diente wohl auch in der Vergangenheit schon als Wirtschafts- und Stallgebäude. Das Obergeschoss hingegen war lange Zeit bewohnt, aber inzwischen ist das Gebäude so baufällig, dass wir nur vom obersten Treppenabsatz einen Blick hineinwerfen können.
Bis hierher und weiter bitte nicht. Von außen wirkt das gar nicht schlimm.
Da das Haus nur 3 Meter tief ist, schlängelt sich oben wie in einer Perlenkette ein Raum an den nächsten.
Sich von einem Raum in den anderen begeben, das hat auch was, ja. Es zieht einen durch die einzelnen Räume. Spannend auch jetzt in diesem, wie sagt man, Poesie des Verfalls, ja.
Nimmt Eva Löber den bedauerlichen Zustand mit Humor. Falls die Sanierung nun endlich gelingt, schweben ihr 3 Dinge vor, die der Westflügel in Zukunft beherbergen könnte.
Es gibt eine Idee für eine Ausstellung, eine Sommerausstellung, weil eine andere Restaurierung dann eben einfach sofort wieder große Summen erfordert und wir auch die unteren Wirtschaftsräume weiterhin brauchen. Und es wäre die tolle Idee, dass man einen Fahrstuhl in dieser Ecke unsichtbar wenigstens zur Erschließung des ersten Obergeschosses im Vorderhaus auch einbauen könnte. Das ist nämlich eine Sache, die uns immer wieder Schwierigkeiten bereitet, dass wir ein schönes, hohes und großes Haus haben, aber keinen Fahrstuhl.
Doch Wirtschaftsräume oder ein Fahrstuhl sind für Fördermittelgeber nicht sehr attraktiv. Wahrscheinlich ist es deshalb bisher nicht gelungen, die nötigen Gelder aufzubringen. Für den Betrieb der Kranachhöfe sind sie aber unerlässlich und für das Gesamtbild der Kranachhöfe ebenso, betont Stefan Kretschmar.
Das ist auch wertvoll, diesen Westflügel zu erhalten. Auch wenn er hier so klein und unscheinbar wirkt, der ist wichtig für das Gesamtensemble. Und deswegen haben wir viel Hoffnung nach diesem Wochenende und mit den vielen Menschen, die das hier mal unterstützen, dass es vorangeht und damit man dann mit den Fördermitteln es schnell auf die Reise bringt.